Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Normalerweise zumindest heute, aber machen wir einen kleinen Exkurs in die Psychologie. Mein Name ist David Knees, ich bin Host und Redakteur dieses Podcasts und mir gegenüber sitzt die Psychologin Corinna Berchtold-Stefan von der Uni Graz. Grüß dich und schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, vor unserem Gespräch, da habe ich auf diese Uni-Visitenkarte von dir nachgeschaut und da steht bei deinen Forschungsfeldern unter anderem malevolente Kreativität. Also Kreativität, die darauf abzielt, anderen zu schaden. Das habe ich nicht gekannt, Begriff vorher. Was genau erforscht man da und wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, ich bin da eher in der düsteren Forschung zu Hause ein bisschen. Ich forsche auch eben zu True Crime Konsum und generell zu, ich würde sagen, dunklen menschlichen Interessen und Verhaltensweisen. Und die malevolente Kreativität ist da eines davon. Das heißt, das Spannende ist ja, wenn wir über Kreativität nachdenken, meinen wir immer, das ist was ganz Positives. Ja? Also jeder will kreativ sein, das ist so die Triebfeder der menschlichen Innovation und des Fortschritts der Gesellschaft. Aber es ist so, dass kreative Ideen auch manchmal bewusst eingesetzt werden, um anderen Menschen Schaden zuzufügen. Extrembeispiele wären da kreativer Terrorismus, ja, wie die Anschläge auf das World Trade Center damals, 2001. Wichtig ist, malevolente Kreativität heißt jetzt nicht, dass das was Gutes ist. Also Kreativität ist nicht gleich positiv, es heißt aber, es ist originell und neuartig und war so noch nie da. Und das birgt natürlich ein bestimmtes Gefahrenpotenzial für die Gesellschaft. Also aggressives Verhalten per se ist ja schon schlecht, aber wenn es zusätzlich noch kreativ ist und schlecht vorhergesehen werden kann, ja, man sich schlecht dagegen verteidigen kann, dann wird es wirklich problematisch und das ist ein Forschungsinteresse von mir. Wie man dazu kommt, also ich komme eigentlich aus einem eher positiven Forschungsbereich, nämlich von der Emotionsregulation, also ob wir Menschen manchmal auf kreative Art und Weise unsere Gefühle im Alltag regulieren müssen, wenn wir auf ungewohnte Situationen treffen. Und da ist mir aufgefallen, wenn es um Ärger geht, ja, also wenn man quasi Ärger regulieren soll, dass man sich weniger ärgert über andere Menschen, dann verwenden die Leute ganz gerne Racheideen. Und da ist mir aufgefallen, wenn man diese Antworten der Leute analysiert, dass die manchmal sehr kreativ sind, diese Racheideen. Mhm. Und so bin ich dann quasi zur malevolenten Kreativität gekommen.
Ja, und welche Forschungsfelder schaust du dir sonst noch an?
Genau, also es geht hauptsächlich um das Forschungsfeld der biologischen Psychologie. Das ist eben auch mein Fachbereich, in dem ich tätig bin an der Uni Graz. Und da geht es um die Verknüpfung von menschlichem Erleben und Verhalten mit Körper und Gehirn. Also wie ticken wir, wie denken wir, wie fühlen wir und was hat das mit unserem Gehirn und unserem Körper zu tun? Da machen wir eben unter anderem auch Gehirnscans mit der funktionellen Magnetresonanztomographie oder machen EKG-Messungen und setzen den Zusammenhang mit Persönlichkeit, Stressresistenz und dergleichen.
Okay, jetzt einmal ganz naiv gefragt, kann man eine böse Person mit einem MRT-Scan erkennen?
Unter bestimmten Umständen ja. Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, wenn man sich das Gehirn einfach nur so anschaut, ohne bestimmte Aufgaben oder Tests, bei der Person ist jetzt was auffällig oder nicht. Aber wenn man eben bestimmte Aufgaben vorgibt, klassisches Beispiel wäre bei der Psychopathie, Aufgaben oder Szenen, die mit Emotionen zu tun haben, mit Moral, mit Schuldgefühlen und dann im Gehirn nicht die Bereiche aktiv sind, die aktiv sein sollten, ist das ein Indikator dafür, dass eben bestimmte negative Persönlichkeitsaspekte stärker ausgeprägt sein könnten. Aber das ist immer alles mit Vorsicht zu genießen.
Mhm. Ja, ich stelle mir auch vor, es ist gar nicht so leicht, negative Persönlichkeitsaspekte oder breiter formuliert vielleicht Bosheit überhaupt zu messen, oder?
Ja, da ist natürlich immer die Frage, sind die Leute ehrlich? Also wenn man die Leute fragt im Selbstbericht, geben sie dann wirklich das an, was sie denken und fühlen oder versuchen sie das zu verschleiern? Deshalb ist es eben so gut, noch die Option zu haben, ins Gehirn zu schauen, ja, auf Körperreaktionen zu schauen, weil die kann man ja viel schwerer verstecken und täuschen.
Im Vorfeld von diesem Podcast haben wir uns darüber unterhalten oder die Frage gestellt, warum, und das ist ein statistischer Fakt, das wissen wir, so großes Interesse vor allem bei Frauen am Thema True Crime ist. Und das sehe ich auch bei Delikt, also bei zum Beispiel bei Spotify, da gibt es die Insights und da kann man ungefähr, das ist jetzt nicht auf Punkt und Komma ganz genau, also, aber man kann ungefähr ablesen, wie viel Prozent der männlich und wie viel Prozent der weiblich der Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Und bei Delikt ist dieses Verhältnis 60 zu 40, also 60% weiblich und 40% männlich. Du hast vorher gesagt, das ist sogar vergleichsweise noch wenig. Warum ist das so?
Ja, also das, die Frage, warum ist True Crime hauptsächlich ein weibliches Phänomen, warum interessieren sich viel mehr Frauen für True Crime als Männer, diese ist schon oft gestellt worden, also auch von den Medien, in der Forschung und auch von mir im Forschungsprojekt, das wir in Österreich, Deutschland durchgeführt haben. Und es ist tatsächlich so, also auch wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, wir haben ja dann doch an der Uni Graz über 600 Leute befragt zum Thema True Crime. Da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber reden, wie wir das gemacht haben. Und wenn man dann die Leute fragt, okay, wie viel True Crime konsumiert ihr, wann konsumiert ihr und so weiter, geben die Frauen deutlich mehr Konsum an. Auch zum Beispiel, und das ist sehr spannend, wenn man sich nur die extremeren True-Crime-Fans anschaut, also nur wenn man Leute fragt, die wirklich sehr, sehr begeistert sind, konsumieren die weiblichen Fans immer noch mehr Stunden pro Woche True-Crime als die männlichen Fans. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und ein Teil des Forschungsprojekts von uns war eben auch herauszufinden, ja, warum ist das so? Also zunächst einmal, welche Motive bringen Menschen allgemein mit für True Crime Konsum? Warum fasziniert uns das Böse so sehr? Und dann die zweite Frage, welche Motive bringen Frauen mit, die sich vielleicht jetzt von den Motiven von Männern unterscheiden? Und kann das erklären, warum es eben ja auch diese Slogans gibt, zum Beispiel Mord ist ein Frauenthema, ja, Murder is Girl Talk, das findet man im Internet ja überall.
Wie genau erforscht man das eigentlich? Du hast schon gesagt, ihr habt da sehr viele Probandinnen, Probanden gehabt. Wie konkret seid ihr das dann angegangen?
Genau, also wir haben im Jahr 2023 das Forschungsprojekt laufen gehabt an der Uni Graz. Das hat den Titel gehabt, Horror als kreative Emotionsregulation? Fragezeichen. Also zeigt schon ein bisschen, was auch die Forschungsidee dahinter war. Und da haben wir eben rekrutiert in der Bevölkerung in Österreich, natürlich auch Deutschland teilweise. Und das Projekt war recht umfangreich. Also in Summe haben wir tatsächlich 600 Leute untersucht. Das war in drei Teile geteilt. Wir hatten eine Online-Umfrage, wir hatten einen Testtermin in Person bei unserem Institut für Psychologie an der Uni Graz und wir hatten auch einen dritten Teil, einen Gehirnscan für manche Probandinnen und Probanden im MRI-Lab Graz und wollten eben so wirklich flächendeckend uns anschauen, also welche Motive bringen Leute für True-Crime-Konsum mit. Das haben wir im Selbstbericht erfragt, mit Fragebögen, teilweise mit Interviews und haben aber auch diverse Verhaltenstests vorgegeben, also wenn es eben um die Fähigkeit zur Emotionsregulation geht. Wir haben uns auch die malevolente Kreativität angeschaut in dem Zusammenhang und haben auch Persönlichkeitsmerkmale erhoben. Wir haben uns mit Sicherheitserleben beschäftigt, also inwiefern hängt True Crime Konsum mit der eigenen wahrgenommenen Sicherheit im echten Leben zusammen und haben uns auch angeschaut, okay, gibt es da Zusammenhänge von True Crime Konsum mit Wohlbefinden? Das wird ja auch oft spekuliert in den Medien. Ist es jetzt so, dass True Crime Konsum uns irgendwie ängstlicher, misstrauischer, depressiver machen könnte, weil wir so viel Schlechtes über die Welt erfahren? Und da wollten wir auch wissen, okay, wie sind denn da eigentlich die grundlegenden Zusammenhänge?
Ja, und wie sind denn die? Oder ich frage jetzt mal ganz einfach vielleicht zu einfach für eine Wissenschaftlerin, aber gibt es die typische True Crime Konsumentin, den typischen True Crime Konsumenten, der bestimmte Eigenschaften hat und andere nicht?
Ja, also von der Forschungsseite ist das wirklich schwierig zu beantworten, weil selbst wenn wir jetzt eben bestimmte Ergebnisse haben, trifft es ja dann immer nur auf den Durchschnitt zu. Also zum Beispiel der durchschnittliche True-Crime-Fan hat die und die Persönlichkeitsmerkmale und die Ausprägungen. Aber mir ist immer wichtig, wenn man das dann kommuniziert an die Öffentlichkeit, dass das nicht heißt, dass das dann auf jeden True-Crime-Fan zutrifft, was ich jetzt dann gleich sagen werde. Aber es gibt schon ein paar Tendenzen, die wir in unserer ersten groß angelegten Untersuchung hier gefunden haben, wo ich sagen kann, okay, da baut sich ein Profil zusammen, das ist spannend.
Ja, und jetzt kommen wir zu diesen Zusammenhängen. Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Also, was sind die Motive der einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten, dass man dann wirklich sagt, ich möchte jetzt ins Detail wissen, wie dieser Mordfall abgelaufen ist oder wie dieser Raub funktioniert hat oder dieser Betrug und sich da stundenlang hinsetzen, um das herauszufinden?
Also, in den Medien ist ja auch viel spekuliert, dass man sagt, True Crime oder generell die Faszination für Verbrechen ist irgendwie was Schlechtes. Ja, ist was Voyeuristisches, da geht es darum, dass man sich irgendwie am Leid anderer ergötzt oder einfach sensationslustig ist. Und ist es nicht moralisch völlig falsch, sich eben durch das Leid anderer unterhalten zu lassen? Ja? Mhm. Und wenn man dann aber wirklich die Leute fragt, aus der Allgemeinbevölkerung, ja, du und ich zum Beispiel, ja, warum interessiert uns das? Da tun sich dann ganz andere Motive auf, die schon weit weniger sensationslustig sind und eigentlich vielmehr so das normale menschliche Interesse am Extremen beschreiben. Also ein Motiv, das sich ganz klar gezeigt hat bei uns in unserer Befragung, war das Motiv der Authentizität. Sprich, True Crime wird einfach konsumiert, weil es um echte Dinge aus dem echten Leben geht, die Menschen als relevant erachten. Ja, kann man sagen, naja, klar, also ist irgendwie logisch. Aber psychologisch ist das interessant, weil für uns Menschen nicht so belastend ist wie Unsicherheit und Ungewissheit zu bestimmten Dingen. Ja? Das heißt, auch wenn wir über True Crime zum Beispiel negative Informationen erhalten, über einen Mordfall, ein Kapitalverbrechen, auch in Österreich, dann ist das immer noch psychologisch besser für uns, zumindest Bescheid zu wissen, ja, Informationen zu haben, als eben nichts zu wissen. Und das sagen auch viele True Crime Fans, die wir befragt haben, also sie finden diese Idee des Bösen dort draußen, das jederzeit zuschlagen kann, unheimlich. Ja? Und sie möchten sich lieber darüber informieren, okay, wie passieren Verbrechen, durch wen passieren Verbrechen, ist es wirklich wahrscheinlich, dass auch ich zum Opfer werde oder auch nicht. Das heißt, da geht es eben um Authentizität und das, finde ich, ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis. Aber natürlich ist das auch geknüpft ein bisschen an die morbide Neugier des Menschen. Ja? Also das ist das zweitstärkste Motiv, dass die Leute nennen, ist schon auch, naja, sie sind einfach neugierig. Ja, da gibt es irgendwie eine bestimmte Anziehung und die Auseinandersetzung mit diesen negativen Infos, mit Gewalt, eben auch in True Crime, die hat irgendwie was Faszinierendes. Ja. Mhm. Und wir haben im Vorfeld auch schon mal kurz darüber gesprochen, was es jetzt mit der morbiden Neugier auf sich hat, ja, ob das jetzt etwas ist, was uns irgendwie Sorgen machen sollte, ja, dass wir Menschen allgemein Interesse an negativen Dingen haben, also nicht nur True Crime, sondern auch Horrorfilmen, irgendwelchen Videos von Verkehrsunfällen im Internet oder ja, Haunted Houses, also Geisterbahnen und dergleichen. Warum ist das so? Und es gibt auch einen Kollegen von mir in den USA, der sich näher damit befasst, der eben tatsächlich in seiner Forschung findet, dass das durchaus was Adaptives, also einen positiven Nutzen für uns haben könnte, diese sichere Auseinandersetzung mit negativen Informationen, weil wir daraus etwas über uns selbst lernen können. Mhm. Ja.
Also dass wir uns diesen negativen Gefühlen in einen kontrollierten Kontext aussetzen.
Genau, genau. Also da wird auch der Begriff des mentalen Fitnessstudios gebraucht, also quasi so ein geistiges Fitnessstudio, dass man sich einfach in sicherem Raum kontrolliert, negativen Dingen aussetzt, lernt, negative Gefühle auszuhalten, auch negative Informationen zu verarbeiten und dass das durchaus von der menschlichen Evolution her was Gutes sein könnte. Mhm. Ja? Und da gibt es einen spannenden Befund, den ich immer gerne beschreibe in der Forschung. Mein Kollege, der Colton Scrivener heißt, der ist ein amerikanischer Forscher, der hat herausgefunden, dass Leute, die generell Fans waren von Zombie-Filmen, von Horrorfilmen, Pandemiefilmen, auf den Start der Covid-19-Pandemie damals wesentlich weniger gestresst reagiert haben. Und die Idee war, naja, diese Leute haben sich schon geistig so oft mit diesem Szenario auseinandergesetzt. Ja, was wäre, wenn es wirklich eine globale Pandemie gäbe, Zombie und so weiter. Und das heißt, das war nicht so neu, das war nicht so unbekannt, das war nicht so furchteinflößend. Und dadurch war es tatsächlich möglich, ein bisschen gelassener darauf zu reagieren. Und das finde ich sehr spannend, dieses Konzept auch in Bezug auf True Crime.
Also das beschreibt dann wieder diesen Begriff der Emotionsregulation wahrscheinlich, den du vorher genannt
hast. Ja, genau. Und also das sind eben so Motive, die genannt werden. Auch ein Motiv, das immer wieder vorkommt und ich glaube, das zeigt auch, wie vielschichtig die Motive für True-Crime-Konsum auch sein können, ist einfach ein grundlegendes Interesse am Justizsystem, an Polizeiarbeit, an Gerichtsprozessen, an Spurensuche, ja, also Detektivarbeit.
Das ist es bei mir zum Beispiel. Genau, also das Interesse für die Justiz oder das Rechtliche hinter diesen ganzen Emotionalen, das ich schon auch spannend finde, aber wo ich glaube, dass das bei vielen Menschen eher der Grund ist. Das ist eine These, ich bin das nämlich vor kurzem selbst gefragt worden, im Styria Company Podcast über Delikte mal gesprochen habe und gefragt wurde, was denn die Faszination True Crime ausmacht. Und wenn ich jetzt eine Expertin da mir gegenüber habe, nutze ich das gleich und frage, ob meine These hält. Ich habe ja vermutet, dass es ein grundlegendes Interesse von Menschen gibt am Überschreiten von Grenzen und an extremen Verhalten. Und zwar ins Positive wie ins Negative. Also es gibt wahrscheinlich einen guten Grund, warum wir uns für sportliche Weltrekorde interessieren, wo halt diese Grenzen überschreiten werden. Und ähnlich wird das, kann ich mir vorstellen, funktionieren ins Negative, wo eben Gesetze oder eigentlich grundlegende gesellschaftliche Übereinkommen, dass man eben jemanden nicht töten soll oder nicht stehlen soll, wo diese Grenzen überschritten werden. Steckt da was dahinter?
Ja, also exakt, du beschreibst das sehr gut. Also das ist eben auch was relativ natürlich ist für uns Menschen. Ja? Also dass wir eben extreme Dinge erleben wollen und das in unserem Alltag natürlich oft nicht vorkommt. Ja? Das heißt, es ist eben deshalb spannend, die positiven wie die negativen extremen Seiten des Menschseins und auch die Frage, okay, wie kann jetzt jemand wie du und ich, also ein anderer Mensch, wo wir annehmen, naja, die Leute sind uns alle ähnlich, ja? Wir sind alle Menschen, wie kann so jemand so extreme Taten verüben? Unter welchen Umständen tritt das auf? Also wie kann man das zumindest ein bisschen verstehen, ein bisschen besser aufschlüsseln, diese extremen Verhaltensweisen? Also da bist du sicher gut dabei bei dem Motivkomplex. Ja.
Kommen wir noch einmal zurück auf das Geschlechterverhältnis. Was genau sind denn jetzt die Ursachen? Also wir haben vorher schon angesprochen, die generellen Motive, die Leute dazu bewegen, True-Crime-Formate zu konsumieren. Aber was speziell ist jetzt der Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Also es gibt ein paar Ideen, die wir jetzt auch in unserem aktuellen Projekt bestätigen können, warum Frauen sich noch mehr für True Crime interessieren als Männer. Ein Motiv, das Frauen deutlich häufiger nennen, wenn man sie in einem Motivkatalog abfragt, ist das Motiv des Selbstschutzes tatsächlich. Mhm. Also da geht es um defensive Vigilanz. Heißt, Frauen sagen öfter als Männer, sie wollen über diese True Crime-Geschichten lernen, wie sie sich besser gegen Gewalt im echten Leben vorbereiten und verteidigen können. Das heißt, da geht es um Selbstschutz. Ich glaube, das fällt auch ein bisschen mit Authentizität zusammen. Naja, wenn diese Dinge passieren, wäre es ganz gut, ja, dass ich mir Informationen dazu einhole. Und das Motiv passt insofern ganz gut, weil Frauen weltweit auch mehr Angst vor Verbrechen berichten als Männer. Ja, da kann man sich internationale Statistiken anschauen und diese Angst vor Verbrechen, diese Sorge, selber Opfer zu werden, ist aber unabhängig von der tatsächlichen Opferwahrscheinlichkeit. Mhm. Und das ist psychologisch aber spannend, weil auch wenn ich nur glaube, dass ich leichter Opfer von Verbrechen werden kann, ist das natürlich belastend für mich. Das heißt, das macht irgendwie Sinn, vielleicht durch True Crime zu versuchen, diese Ängste und Sorgen ein bisschen aufzulösen und zumindest eben Informationen zu gewinnen.
Also man hat dann vielleicht subjektiv das Gefühl, dass man im Ernstfall dann besser vorbereitet wäre, sich wehren zu können, oder was ist da der Gedanke
genau,
dabei?
Genau, das ist der Grundgedanke. Ich sage gleich dazu, die große Frage ist das wirklich so? Ja, ja. Also ich sage jetzt nicht, durch True Crime Konsum kann man sich super toll auf Verbrechen vorbereiten, aber es ist so, dass wir tatsächlich finden, dass die True Crime Fans, vor allem die weiblichen, einerseits zwar mehr Angst vor Verbrechen haben, andererseits aber sich auch wirklich besser vorbereitet fühlen, mhm. ja, auf eventuelle Gefahren im Alltag zu reagieren. Das könnte eben wieder ein bisschen mit dem genannten Emotionen Regulationseffekt zu tun haben, mehr mit dem Informationsgewinn und mit dem subjektiven Gefühl von Kontrolle. Ja. Ja, also zumindest kann ich mir Informationen beschaffen, auch wenn ich es nicht verhindern kann, ja. aber je mehr ich Bescheid weiß, desto besser ja. geht es mir dabei.
Vielleicht bewegt es dann die Personen auch eher dazu, im Zweifelsfall dann doch viel auf ein negatives Bauchgefühl zu hören und einer Situation aus dem Weg zu gehen, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also das ist ja auch etwas, was, glaube ich, den Reiz und den besonderen Mehrwert von Podcasts ausmacht in der True Crime Community, da ja auch sehr oft so teilweise parasoziale Beziehungen mit den Hosts entstehen. Ja, man fühlt sich da wie im eigenen Wohnzimmer, man redet mit quasi Freunden, Freundinnen über True Crime, über etwas, das einen beschäftigt und kann dann auch teilweise leichter bestimmte Tipps und Tricks, die dann kommuniziert werden, annehmen. Zum Beispiel, bitte hör auf dein Bauchgefühl, es ist nicht notwendig, sich irgendwelchen negativen Situationen auszusetzen, nur weil man höflich sein möchte. Ja? Besser Vorsicht als Nachsicht. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Mechanismus, wo man vielleicht das Selbstbewusstsein, ja, vor allem von Frauen, die jetzt Angst vor Verbrechen haben, ein bisschen stärken kann. Also ist ein interessanter Aspekt, der gerade, finde ich, in der Podcast-Szene zum Tragen kommt.
Ja, eine Sache, wo ich überzeugt bin, dass es wirklich zur Sicherheit, zur eigenen beiträgt, sind die Betrugsfälle, die wir so machen, ja. wenn wir über Scams reden, die ja wirklich schon ziemlich ausgeklügelt sind. Jetzt vor allem im Hinblick auf KI, da werde ich bei Delikt sicher in Zukunft auch wieder was machen.
Spannend,
aber diese geklonten Stimmen, diese Polizei und Enkeltricks und die es da alle gibt, wo man wirklich sehr schnell, wenn man das nicht ständig sich vor Augen führt, wie gefinkelte Methoden da inzwischen sind, zum Opfer werden kann auch. Und ich glaube, da hilft schon der Konsum von solchen Formaten oder das sich auseinandersetzen mit diesen Möglichkeiten davor, dass man hier selbst in die Falle gerät. Aber was wir auch schon kurz angesprochen haben, und das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, also es gibt diese Motive, die wir haben, wenn wir True Crime Fälle konsumieren, Podcasts, Serien, Dokus, was auch immer. Auf der anderen Seite gibt es dann fiktive Inhalte, Horrorfilme, Krimis, keine Ahnung, den Tatort, was auch immer. Also wahrscheinlich eines der ältesten Literaturgenres, die es auch gibt.
Oh ja.
Wie unterscheidet sich das bei unserem Interesse dafür. Ist das gleiche? Sind das die gleichen Motive, die uns dann einen Horrorfilm anschauen lassen, wie einen True Crime Podcast konsumieren? Und löst das auch das Gleiche bei uns aus?
Also es sind definitiv ähnliche Motive involviert. Ja. Also wir finden ja auch einen starken Zusammenhang zwischen von True Crime begeistert sein und gerne Krimis, Thriller oder eben auch Horrorfilme anschauen. Aber ich glaube, im Detail sind die Auswirkungen dann etwas anders. Also was wir beim fiktiven Horror oder bei fiktiver Gewalt ja immer haben, ist, dass wir jederzeit sagen können, wenn wir uns zu sehr gruseln und so weiter, ja, das ist nicht echt. Ja, da kann man sich leichter psychologisch davon distanzieren, leichter abschalten. Bei True Crime, glaube ich, ist das etwas schwieriger, ja, weil so quasi diese Exit-Strategie wegfällt, zu sagen, naja, ist ja nicht real, sondern das sind eben Dinge, die echt passiert sind. Das heißt, die Idee ist, dass uns das zumindest psychologisch länger begleitet könnte oder auch belasten könnte, andererseits aber auch vielleicht mehr positive Auswirkungen haben könnte. Und all das, also der Konsum von True Crime, aber auch der Konsum von fiktiver Gewalt in Form von Krimis und so weiter, das fällt ja alles ein bisschen auch in dieses psychologische Phänomen der Angstlust rein. Ja, also warum gefällt uns Menschen das überhaupt, uns zu gruseln? Ja, warum haben wir Spaß daran, manchmal negative Emotionen zu erleben? Und das liegt eben teilweise daran, dass das natürlich nur der Fall ist, wenn wir einerseits wirklich wissen, uns kann nichts passieren. Ja, also das ist zentral daran gekoppelt, wir sind sicher und erleben aber trotzdem über den Fernseher oder einen Podcast ja quasi Gruselspaß. Und ist aber auch daran geknüpft, dass unser Angstsystem im Gehirn ist relativ alt. Ja, das heißt, das kann tatsächlich nicht sehr gut zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Und deshalb ist es eben möglich, dass wir quasi auch direkt mitfiebern, mitleben mit einem spannenden True Crime Podcast, mit einem Horror Film und auch gleichzeitig eben Hormone, zum Beispiel Neurotransmitter im Gehirn ausgeschüttet werden, wie Dopamin, wie Serotonin oder Oxytocin, dass das tatsächlich belohnend erlebt wird, wenn man sich so fühlt, okay, jetzt habe ich quasi eine Gefahr überlebt, ich bin jetzt stärker hervorgegangen, mir ist nichts passiert und das macht eben diese Faszination aus. Und bei True Crime konkret, glaube ich, ist das eben nochmal stärker, weil es eben real ist. Ja? Also das ist quasi nochmal eindringlicher für unser Gehirn zu verarbeiten als diese fiktive Gewalt.
Sind das die ähnlichen Prozesse, die in unserem Körper, in unserem Hirn sich abspielen, wie bei jemand, der anderen vielleicht bei anderen Dingen seinen Thrill sucht, wie Extremsportarten, keine Ahnung, Fallschirmspringen geht? Sind das die gleichen Prozesse?
Ja, also Sensation Seeking ist da sicher ein bisschen dabei. Das heißt, die Suche nach Extremen, nach neuen Erfahrungen, nach einem bestimmten Nervenkitzel. Es wird vermutlich überlappende Gehirnbereiche geben, wobei 1:1 kann man das dann auch nicht ummünzen. Es hängt natürlich immer stark von der Person ab, also worin besteht mein Interesse jetzt wirklich. Und da sieht man auch wieder, wie komplex das werden kann, dann auch die Motive und Auswirkungen von True Crime Konsum aufzuschlüsseln. Wenn man sagt, okay, worum geht es einer Person jetzt beim True-Crime-Konsum? Ja? Konsumiere ich jetzt eher sehr, sehr gewalthaltige, brutale True-Crime-Formate oder konsumiere ich eher die, wie du vorher gesagt hast, wo es um Betrügereien geht, um Scams geht? Möchte ich mich informieren? Möchte ich eher eine professionelle Darstellung, Berichterstattung oder habe ich besonders starkes Interesse eben an Opfergeschichten oder eher an der Täterperspektive? Also deswegen sage ich immer, es braucht definitiv mehr Forschung zum True-Crime-Konsum, weil eben True-Crime ist auch nicht gleich True-Crime.
Gibt es eigentlich einen Punkt, wo man dann sagt, jetzt ist es problematisch, diese Person setzt sich zu sehr damit auseinander, dass man so unter Anführungszeichen reinkippt? Kann sowas passieren? Gibt es dieses Phänomen oder gibt es den Punkt, wo man sagt, jetzt ist es zu viel?
Also es gibt tatsächlich Forschung im Bereich eben der Medienwirkung, zum Beispiel von Nachrichten, allgemeinen Nachrichten, die eben um Krieg, Terror oder eben auch Krankheiten sich drehen. Ab wann quasi Fernsehkonsum, wie viele Stunden pro Tag sind dann quasi nicht mehr gesund für uns. Das ist aber auch noch relativ wackelig. Beim True-Crime-Konsum gibt es sowas überhaupt noch nicht. Also ich habe das vor, wirklich zu schauen, okay, ab wie viele Stunden pro Tag oder pro Woche oder ab welchen Inhalten wird es dann problematisch. Aktuell würde ich meinen, kann man das selber als denkender, fühlender Mensch am besten beurteilen, wenn man merkt, okay, ich konsumiere jetzt seit Wochen extrem viel True Crime. Ja. Ich finde das zwar spannend, aber irgendwie merke ich auch, ich kann mich davon nicht gut distanzieren. Das belastet mich. Ich merke, irgendwie werde ich misstrauischer den Leuten gegenüber. Dann sollte ich natürlich das idealerweise ja, reduzieren oder mich auf Inhalte konzentrieren, die vielleicht jetzt nicht um Kapitalverbrechen gehen, sondern eben, wie du sagst, um irgendwelche leichteren, unter Anführungszeichen, Geschichten. Oder wenn ich merke, naja, eigentlich passiert da gar nichts mit mir, ich fühle mich eigentlich nur informiert, das hat keine besonderen Auswirkungen, würde ich jetzt auch meinen, muss man das dann nicht aus irgendwelchen Gründen reduzieren, nur weil man glaubt, ja.
Dann ist man einfach nur True Crime Junkie.
Genau, dann ist man einfach nur ein True Crime Junkie ohne mögliche Auswirkungen.
Ja.
Aber das ist eben etwas, was ich eben in Zukunft noch erforschen möchte, die Ursache- und Wirkungsbeziehungen wirklich. Ja? Also aktuell zum Verständnis haben wir das Ganze nur in einer Bestandsaufnahme uns angeschaut an der Uni Graz. Also wir fragen die Leute zu Motiven und zum Konsum und bringen das dann in Zusammenhang mit Wohlbefinden und Persönlichkeit. Die große Frage ist eben Ursache und Wirkung. Also wenn die True Crime Fans wie vorher gesagt, zum Beispiel mehr Angst vor Verbrechen haben, ist es dann so, dass sie schon vor dem Konsum mehr Angst vor Verbrechen haben und deswegen konsumieren sie, um sich zu informieren und die Angst zu reduzieren? Oder ist es eben so, dass exzessiver True-Crime-Konsum die Angst vor Verbrechen noch steigern könnte? Ja, das ist die große Henne-Ei-Frage, die ja wirklich wichtig ist in dem Zusammenhang. Das heißt, das kann man aber wirklich nur mit Längsschnittstudien erforschen, die über Jahre Menschen begleiten, die unterschiedlich viel True-Crime konsumieren, um dann zu schauen, okay, hat das wirklich Auswirkungen darauf, wie wir denken und fühlen.
Jetzt zum Schluss vielleicht noch eine persönlichere Frage. Wie hältst du es mit True Crime? Was konsumierst du? Konsumierst du solche Formate oder bist du dann nur die Wissenschaftlerin, die sich das von außen anschaut?
Na, also ich bin natürlich auch ein True Crime-Fan. Ich glaube, das geht sonst gar nicht zusammen. Also man kann keine gute Forschung zu einem Thema machen, das einen nicht auch persönlich interessiert. Und natürlich mit der Zeit, also je mehr man sich beruflich damit beschäftigt, ändert sich auch der Blickwinkel etwas. Also man konsumiert dann eher im Hinblick darauf, okay, was gibt es jetzt Neues, welche neuen Formate kommen hoch, was ist besonders interessant für die Menschen, was nicht. Und bei mir sind es eben vor allem die Podcasts, die ich auch also persönlich viel konsumiere, weil es in meinen Alltag gut reinpasst, die ich aber auch aus der Forschungsperspektive super spannend finde, weil es, glaube ich, einen Unterschied macht, also quasi ständig die Möglichkeit zu haben, einen True-Crime-Fall im Ohr zu haben, ja, beim Einkaufen, beim Putzen, beim Autofahren, beim Pendeln. Was macht das mit uns? Also diese teilweise vielleicht Aufmerksamkeit auf negative Informationen verglichen damit, wenn man sich jetzt ganz bewusst einen True-Crime-Film anschaut. Ja, also ich glaube, das könnte unterschiedliche Auswirkungen darauf haben, wie wir diese Infos verarbeiten.
Ja, und hast du die Frage nach dem Motiv für dich persönlich schon beantworten können oder wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, für mich persönlich ist das Motiv hinter True-Crime-Konsum dasselbe Motiv, warum ich Psychologie studiert habe.
Das Interesse an der Psyche.
Genau, das Interesse an der Psyche des Menschen und wie du vorher schon gesagt hast, auch an den Extrembereichen, die Psyche des Menschen einnehmen kann.
Ja, Corinna Berchtold-Stefan, danke für diese Einblicke aus der Psychologie auf ja, das, was auch Delikt ist, nämlich ein True-Crime-Podcast bzw. das True-Crime Genre insgesamt. Mich würde jetzt von euch, lieben Hörerinnen und Hörern, interessieren, wie ihr das seht. Schreibt gerne in die Spotify-Kommentare, was euch dazu bewegt, Delikt aufzudrehen oder vielleicht auch andere Formate aufzudrehen. Wie gesagt, in die Spotify-Kommentare, ihr könnt es mir auch mailen, genauso wie anderes Feedback oder Anmerkungen, die ihr zur Delikt habt. Schreibt am besten an mich direkt david.knees@kleinezeitung.at. Und ich freue mich auch über gute Bewertungen und gute Rezensionen. Falls ihr euer Handy gerade in der Hand habt, gebt uns ein paar Sterne auf Spotify oder wo das sonst so geht. Wir freuen uns, es hilft uns sehr viel weiter. Ansonsten sage ich danke nochmal, Corinna.
Ja, danke auch.
Und bis zum nächsten Mal bei Delikt.